Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY, Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Wir freuen uns, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über einen Fall, der vor fast 20 Jahren bei Aktenzeichen XY lief. Ein sehr brutales Verbrechen in Berlin. Und das ist genau da passiert, wo man sich eigentlich am sichersten fühlen sollte, nämlich im eigenen Zuhause. Und unsere Geschichte geht los mit einer Verabredung, die aber nicht eingehalten wird. Ein Sohn wartet auf seine Mutter, die aber einfach nicht auftaucht. Und ich glaube, jeder kennt diese Situation. Rudi, du wahrscheinlich auch, oder? Wenn man auf jemanden wartet und der kommt nicht und irgendwann fängt man an, sich Sorgen zu machen.
Ja, klare Sache. Im Gehirn dreht sich dann so einiges. Man schaut gefühlt jede Minute auf die Uhr. Das ist ein schlechtes Gefühl. Und so ein schlechtes Bauchgefühl, dafür gibt es manchmal einen guten Grund, wie in unserem heutigen Fall. Ein Fall, der nicht nur erst nach 13 Jahren gelöst werden soll, sondern bei dem es plötzlich eine Kehrtwende geben wird und jemand in den Fokus rückt, den vorher niemand auf dem Zettel hat.
Darüber sprechen wir mit der Kriminalhauptkommissarin Barbara Blum. Die ist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Frau Blum.
Hallo.
Können Sie sich noch erinnern, wie der Fall für Sie damals losging?
Ich bin zur Mordkommission gewechselt. Ich kam von den Rohheitsdelikten aus einer örtlichen Direktion. Und der Chef hat mir an meinem ersten Arbeitstag diesen Fall auf den Tisch gelegt und hat gesagt, dass ich da bei diesem Fall Vorgangsführerin werde. Und ja, machte noch so eine Bemerkung, wir sind alle der Überzeugung, der müsste eigentlich zu klären sein und wir machen dann irgendwann mal weiter. Aber ja, wie das eben halt bei der Mordkommission ist, es ist dann erstmal nicht richtig Zeit dafür gefunden worden.
Und wir haben mit einem Strafverteidiger gesprochen, Dr. Alexander Stevens, und der gibt uns interessante Einblicke. Das aber alles später. Jetzt erstmal nach Berlin-Hohenschönhausen ins Jahr 2001. Der Stadtteil Hohenschönhausen liegt ziemlich weit im Osten von Berlin und ist nicht wirklich schick. Hier haben die Straßen einige Schlaglöcher, es gibt viele Plattenbauten und Gewerbeflächen.
Es ist der 13. September 2001. Thomas F. ist mit seiner Mutter verabredet. Sie will ihm ihre Monatskarte für Bus und Bahn ausleihen. Die ist nicht personalisiert und Thomas hat einen Termin, für den er sie brauchen kann. Wir haben aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen übrigens die Namen aller Beteiligten verändert. Thomas wartet also wie verabredet an einer Tramstation auf seine Mutter. Aber die kommt nicht. Weil sie nicht auftaucht, fährt er nach einer Weile zu ihr. Er klingelt, nichts passiert. Thomas F. wird stutzig und holt erst den Hausmeister, dann einen Schlüsseldienst.
Rudi, so habt ihr in der Sendung Aktenzeichen XY den Moment nachgestellt, in dem Thomas F. seine Mutter leblos in ihrer Wohnung gefunden hat.
Mama? Mama! Mama, was ist los?
Thomas F. ruft die Polizei, die kurze Zeit später in der Wohnung ankommt. Einer der Polizisten ist Thorsten Ivers. Es ist sein erster großer Fall bei der Berliner Mordkommission. Er ist gerade frisch mit der Ausbildung fertig. Gemeinsam mit seinen Kollegen betritt er die Wohnung.
Bei Tatorten von Tötungsdelikten, da rennt man ja nicht sofort rein, sondern zieht sich vorher Schutzkleidung an. Das wird auch sehr häufig falsch gezeigt im Fernsehen. Ja, und dann geht man halt eben in den Tatort rein und guckt sich erstmal alles an, ohne Dinge zu verändern. Und versucht eben den, das klingt jetzt ein bisschen prosaisch, aber so den Tatort auf sich wirken zu lassen.
Ja, und dieser Tatort, so hat es uns Kommissar Ivers erzählt, wirkt auf ihn erstmal nicht außergewöhnlich. Kein schöner Anblick, das ist es nie, aber auch nicht schlimmer als andere Tatorte.
Es war halt offensichtlich die Wohnung einer älteren Dame, sehr aufgeräumt, eher so konservativ eingerichtet. Und so ein paar Schränke waren halt auch durchwühlt.
Ob der oder die Täter etwas Bestimmtes gesucht haben, ist erstmal nicht klar. Aber die Ermittler finden bald raus, es fehlt Schmuck und etwas Geld, nur 40 Euro. Ist das genug für einen Raubmord? Vielleicht dachte jemand, da wäre mehr zu holen, sagt Kommissar Ivers.
Das Opfer war jetzt nicht ganz unvermögend, hat eben auch ab und zu mal so ein bisschen ihren Schmuck angeblich, also zumindest nach Angaben des Sohnes, auch so ein bisschen zur Schau gestellt, also hat auch gerne Schmuck getragen in der Öffentlichkeit. Und dann fehlten ja letztlich auch Schmuckstücke. Und dann sagt man sich, okay, da ist jetzt also ein Raubmord eben auch möglich.
Die Polizei entdeckt in der Wohnung außerdem eine Tasche, in der ein Fläschchen liegt, gefüllt mit Kunstblut und Mullbinden. Nichts davon gehört Gerda F. Wollte hier also jemand Verletzungen vortäuschen, um so in die Wohnung zu gelangen? Vielleicht ein Trickbetrug, der aus dem Ruder gelaufen ist.
Die Autopsie ergibt später, dass Gerda F. durch Gewalt gegen den Hals gestorben ist. So nennt es die Polizei, wenn jemand erdrosselt oder erwürgt wird. Offenbar hat sich Gerda F. gewehrt. Dafür sprechen die DNA-Spuren, die die Ermittler an ihrer Leiche finden.
Ja gut, wenn jetzt DNA-Partikel unter den Fingernägeln des Opfers gefunden werden, dann spricht es tatsächlich für Handgreiflichkeiten.
Seine Mutter sei eine sehr vorsichtige Person gewesen, erzählt der Sohn Thomas den Beamten. Eigentlich würde sie niemand Unbekannten einfach so in die Wohnung lassen. Er erzählt den Beamten dann auch, was für ein Mensch seine Mutter war. Herzensgut sei sie gewesen. Fotos von ihr zeigen eine lächelnde, 63-jährige Dame mit ordentlicher Kurzhaarfrisur. Sie hat immer Wert auf ihr Äußeres gelegt, eine Brille mit Goldrand getragen. Früher hat Gerda F. in einer Glühlampenfabrik gearbeitet. Als Rentnerin tut sie viel für ihre Familie. Sie passt zum Beispiel ein paar Mal pro Woche auf ihre Enkelin auf.
Das Opfer hat sich ja quasi in überfürsorglicher Art und Weise. Also sie war halt sehr häufig beim Sohn, hat sich also auch um die Enkelin sehr häufig gekümmert, hat also da Essen gekocht. Und man hat sich auch zusammen letztlich ein Haus gekauft und wollte dort gemeinsam umziehen. Also das war schon ein sehr enges Verhältnis.
An dem Tag, an dem Gerda F. stirbt, passt sie mal wieder auf ihre Enkelin auf, weil Thomas F. und seine Frau Kerstin an diesem Tag nach Halberstadt in Sachsen-Anhalt fahren. Dort haben sie gerade das Haus gekauft, von dem Kommissar Ivers eben gesprochen hat. Gerda F. hat Geld dazugegeben und soll gemeinsam mit der Familie einziehen. Thomas F. ist Hausmeister an einer Schule und seine Frau Erzieherin. Alleine hätten sie sich das Haus wohl nur schwer leisten können. Da kommt die finanzielle Unterstützung von Gerda F. also genau richtig. Der Kauf ist in den letzten Zügen. Thomas F. und seine Frau sind in Halberstadt beim Notar, weit weg von Gerda F. und dem Tatort.
Die Kripo hofft, dass vielleicht einer der Nachbarn von Gerda F. etwas mitbekommen hat, etwas Verdächtiges beobachtet hat und befragt die Bewohner des Wohnhauses in Berlin. Eine Nachbarin sagt aus, sie habe Gerda F. gesehen, als sie gegen 17 Uhr von ihrer Enkelin zurück nach Hause gekommen ist.
Hallo, grüße Sie. Alles in Ordnung? Ich
hab's. Sie ist vermutlich die letzte Person, die Gerda F. lebend gesehen hat.
Die Bewohner des Hauses kennen sich. Man unterhält sich, wenn man sich auf dem Gang trifft, weiß, wer in welcher Wohnung wohnt. Deshalb fällt den Nachbarn auch auf, als eine unbekannte Frau vor dem Haus auf und abläuft und in ihr Handy spricht.
Guten Tag, darf ich mal durch?
Ja, natürlich.
Zu wem wollen Sie eigentlich?
Zu Herrn Ritter, aber da meldet sich niemand.
Das ist aber eigenartig. Frau Ritter ist doch zu Hause.
Kann ich mit reinkommen?
Ja, warum nicht?
Andere Nachbarn sagen aus, gegen 20.45 Uhr habe dieselbe Frau, die vorgegeben hat, zu einem Nachbarn zu wollen, das Haus verlassen. Fluchtartig. Zu dem Zeitpunkt ist Gerda F. wahrscheinlich schon tot.
Für die Kripo ergibt sich also ein erster Verdacht. Die unbekannte Frau, die in Gerda F.s Haus gesehen wurde, könnte sie die Täterin sein? Dafür sprechen auch die DNA-Spuren am Tatort. Die stammen nämlich von einer Frau. Die Ermittler lassen also auf Basis der Aussagen der Nachbarn ein Phantombild der Unbekannten anfertigen und schreiben sie zur Fahndung aus. Außerdem lassen sie Zeichnungen von dem fehlenden Schmuck anfertigen, den die Familie sehr genau beschreiben kann. Kommissar Ivers ist ziemlich zuversichtlich, den Fall bald lösen zu können.
Naja, tatsächlich ist das ja schon mal eine super Ausgangslage. Also wenn man DNA-Spuren hat und ein subjektives Täterinnenprofil und eben auch Schmuck, der abhanden gekommen ist, den man gut zeichnerisch rekonstruieren kann, dann denkt man, ist man relativ weit vorne.
Während die Fahndung läuft, folgen Kommissar Ivers und seine Kollegen noch einer Spur. Sie werten alle Anrufe aus, die bei Gerda F. ein- und ausgegangen sind. Und sie überprüfen alle Nummern, die sich in die nächste Funkzelle eingewählt haben. Dafür bekommen sie von den Telefonanbietern sämtliche damals verfügbaren Telefondaten. Im Jahr 2001 ist das zwar schon eine Standardmaßnahme bei den Ermittlungen, aber trotzdem ein ziemlicher Aufwand.
Sie hatten uns einfach Ausdrucke gegeben. Also die haben uns, also heutzutage kriegt man es natürlich digital, also man kriegt einen Datensatz. Aber damals haben wir wirklich Papierausdrucke bekommen. Es waren, glaube ich, irgendwie tausende Seiten und die haben wir dann eingescannt und durch so eine Texterkennung laufen lassen, um die Informationen dann für uns überhaupt gangbar zu machen. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr so. Das wäre ja ein Irrsinn.
Das klingt nach einem unvorstellbaren Aufwand. Nur neue Hinweise auf die Identität der unbekannten Frau bekommen die Ermittler auf diese Weise keine. Niemand, den sie überprüfen, passt ins gesuchte Profil. Die Auswertung der Telefondaten scheint erfolglos zu bleiben. Die Ermittler müssen sich was anderes einfallen lassen. Also kommt Kommissar Ivers am 4. Oktober 2002, ein gutes Jahr nach der Tat, zu Aktenzeichen XY, zu Rudi in die Sendung.
Es gibt ein Phantombild und eine recht genaue Beschreibung der Täterin. Was wissen Sie genau über sie?
Die Gesuchte sprach akzentfrei Deutsch, ist ca. 35 bis 50 Jahre alt, 1,63 Meter bis 1,70 Meter groß, von korpulenter Gestalt. Sie hat ein pausbäckiges Gesicht, schmale Lippen und helle Augen. Sie war ungeschminkt, hatte kurze, wellige, dunkelblonde bis braune Haare und trug eine mittel- oder knielange Jacke. Außerdem hat sie eine große dunkle Tasche bei sich, möglicherweise mit Schulterriemen.
Aber die Ermittler haben kein Glück. Nach der Sendung gehen keine neuen Hinweise ein. Niemand scheint die Frau vom Phantombild zu kennen. Kurze Zeit später übernimmt eine neue Kommissarin den Fall, weil Kommissar Ivers in eine andere Abteilung wechselt. Das ist nicht unüblich, er wird woanders gebraucht. Trotzdem wurmt es ihn, den Fall nicht selbst lösen zu können.
Als Kriminalist gefragt, ja, das ist dann irgendwie schon so ein komisches Gefühl. Also man stellt sich ja dann selbst auch die Frage, ob es irgendwas gegeben hat, was man außer Acht gelassen hat. Oder ob es vielleicht noch eine Ermittlungsmethodik oder eine Technik gegeben hätte, wo man gesagt hätte, okay, hätten wir das jetzt gemacht, hätten wir den Fall eben auch klären können.
Aber das liegt ab jetzt nicht mehr in seinen Händen. Kriminalhauptkommissarin Barbara Blum übernimmt den Fall. Sie rollt ihn gemeinsam mit dem Team der Mordkommission neu auf.
Kriminalhauptkommissarin Barbara Blum von der zweiten Mordkommission ist jetzt bei uns im Studio. Noch einmal herzlich willkommen, Frau Blum. Ja, für Ihren Kollegen Thorsten Ivers war der Fall Gerda F. ja der erste große in der Berliner Mordkommission. Sie kamen dann auch neu ins Team. Was heißt das jetzt, den Fall eines anderen Kollegen übernehmen zu müssen? Ist das dann auch ein Ansporn?
Also es ist natürlich ein Ansporn, aber es ist kein Ansporn, weil den bereits ein anderer Kollege bearbeitet hat, sondern der Ansporn, der kommt einfach aus dem Ansporn, den wir immer haben, nämlich, dass wir Mordfälle klären wollen. Und ich weiß, dass vorher schon extrem viel mit einer unglaublichen Schlachtzahl an diesem Fall gearbeitet worden ist. Und insofern ist es einfach nur ein Ansporn für uns. Jeder ungeklärte Fall ist eben einfach ein Mörder, der draußen frei rumläuft. Und das ist ein ungutes Gefühl, nicht nur für uns. Und daraus zieht man eigentlich die Motivation und den Ansporn.
Im Jahr 2006, da haben Sie den Fall übernommen. Da war der Mord schon circa 5 Jahre her. Und dann hat es nochmal 6 Jahre gedauert, bis der Fall neu aufgerollt wurde. Warum verging da so viel Zeit?
Ja, das ist unsere Arbeitsrealität. Das war damals dann letztlich ein Fall, der ja jetzt nicht auf der Prio 1 stand, weil er einfach schon eine Weile her ist. Und wir uns natürlich erstmal darauf fokussieren müssen, wenn wir Bereitschaft haben, dass wir die aktuellen Fälle bearbeiten. Und die Schlachtzahl damals, da kann ich mich sehr gut erinnern, die war extrem hoch. Wir haben also wirklich tatsächlich sehr häufig gewechselt. Wir haben sehr, sehr viele Mordkommissionen gehabt, wirkliche Kommissionen mit ungeklärten Tötungsdelikten. Und insofern ist das also jetzt gar nichts derartig Besonderes, dass man so einen Fall, wenn man den neu aufrollt, erstmal blöderweise immer wieder hinten anschieben muss.
Und als es dann soweit war, dass er wieder neu angeschoben wurde, welche Ermittlungen wurden dann angestoßen?
Man setzt sich erstmal wieder zusammen. Es hat ja nicht nur meine Person gewechselt. Wir hatten also insgesamt auch einige neue Mitarbeiter in unserem Team. Und jeder Einzelne muss sich erstmal in diesen Vorgang einlesen. Mordkommissionsarbeit ist immer eine Teamarbeit, die kann niemals einer alleine lösen. Und insofern mussten alle erstmal auf den Stand gebracht werden, den wir haben. Hinzu kam, ich glaube, mich zu erinnern, dass der Staatsanwalt gewechselt hatte. Das sind also alles Personen, die mit einbezogen werden müssen und die müssen sich alle einlesen. Und dann fängt man an, sich zusammenzusetzen und Arbeitstheorien zu entwickeln.
Welche Art von Arbeitstheorien sind das? Worum ging es da damals?
Wir sind zunächst von einem Raubmord ausgegangen und das hat ja auch vieles dafür gesprochen, einiges dagegen. Und wir haben dann nochmal die Fallanalytiker darauf schauen lassen und die sind zu dem Ergebnis gekommen, verliert man nicht so ganz aus dem Blick, dass es auch eine Beziehungstat sein kann. Mhm. Insgesamt sind ja die Mordfälle, muss man sagen, zu 95% Beziehungstaten. Und von daher haben wir diese Arbeitstheorie jetzt in den Fokus gerückt und haben gesagt, gut, dann gehen wir mal von einer Beziehungstat aus und werden unsere Arbeitstheorien darauf abstellen.
Damit rückt dann jetzt ein neuer Verdächtiger in den Fokus, der vorher nur als Zeuge geführt wurde. Auf wen haben Sie sich dann da konzentriert?
Ja, wir haben uns jetzt auf den Sohn und die Schwiegertochter konzentriert. Es war also ja so, dass die ein Haus in Halberstadt sich gekauft haben. Das Geld hat die Oma, sage ich jetzt mal, beigesteuert. Und der Deal war, dass sie da zunächst einzieht und die, ja, sagen wir mal in Anführungsstrichen, jungen Leute, Sohn und Schwiegertochter, immer am Wochenende da hinkommen. Und ja, wenn man jetzt so eine Arbeitstheorie entwirft, dann kann man ja auch mal sagen, es könnte ja auch theoretisch sein, dass der Sohn das Geld sehr gerne nehmen wollte, aber nicht so unbedingt seine Mutter an der Backe haben. Also das ist einfach, das passiert eben einfach, wenn man also von Beziehungen ausgeht, dann hört sich das jetzt böse an, aber das ist jetzt gar nicht so gemeint. Und die hatten eben einfach an dem Tag diesen Notarvertrag unterschrieben und insofern hat man gedacht, naja, vielleicht hat er ja doch etwas mit seiner Frau damit zu tun.
War denn dieser Hauskauf dann tatsächlich bei Ihnen auch von Anfang an ja ein Motiv, weil der Termin beim Notar, der ist ja eigentlich erstmal, möchte man meinen, ein Alibi?
Also ehrlich gesagt ist das das perfekte Alibi. Das muss man einfach mal sagen. Also wenn ich bei einem Juristen im Büro sitze, der praktisch ja genau sogar die Uhrzeit festhält, wann dieser Notarvertrag unterschrieben ist, dann ist das ein Alibi, was man sich ja also besser gar nicht vorstellen kann. Aber genau das ist auch das, was uns ja so stutzig gemacht hat. Also wenn man diese Arbeitstheorie jetzt einfach mal etwas weiter denkt und sagt, ja, sie wollten schon gerne das Geld nehmen, aber wollten vielleicht nicht unbedingt, dass Oma damit einzieht, dann ist natürlich, dass wir als Mordkommission dann ganz schnell auf die beiden Personen kommen. Das liegt ja auf der Hand. Aber wenn die natürlich genau vielleicht jemanden beauftragen, der zuschlägt in dem Moment, wo sie beim Notar sind, dann hat man natürlich trotzdem eine Beziehungstat, aber man hat einen Auftragsmord.
Jetzt mal konkret, welchen Verdacht hatten Sie dann genau gegen Thomas F. und seine Frau? Oder welche Vorwürfe haben Sie erhoben?
Also wir haben einfach diese Arbeitstheorie weitergedacht und haben gesagt, gut, wir gehen jetzt davon aus, also Arbeitstheorien sind ja für uns erstmal etwas, an was man sich langhangelt und da diese gesamte Ermittlungsarbeit jetzt da reinlegt. Und unsere Arbeitstheorie war jetzt einfach mal, der Sohn und die Schwiegertochter sind zum Notar gefahren und in der Zeit hat jemand in ihrem Auftrag das Opfer umgebracht. Das war jetzt unsere Arbeitstheorie. Und insofern mussten wir alle Personen durchleuchten, die im weitesten Sinne mit dem Sohn oder der Schwiegertochter etwas zu tun hatten.
Jetzt haben wir das Wort Arbeitstheorie schon relativ häufig gehört. Jetzt sage ich mal, der nächste Schritt ist dann, die Theorie in Praxis umzusetzen. Wie genau sahen dann die Ermittlungen gegen Thomas F. dann aus?
Also wir haben ihn als Beschuldigten eingetragen, das nennt man so, und seine Ehefrau genauso. Und dann, ja, dann trifft sie, wenn man so will, die Härte der Strafprozessordnung. Also wir haben sie dann telefonüberwacht. Das ist dann in so einem Fall völlig logisch. Und wir haben sie auch recht zügig zu uns zu einer Vernehmung geholt. Der Sohn war Hausmeister in einer Schule Und sein Umfeld war diese Schule. Also sein Umfeld waren die Lehrer an dieser Schule. Das ist einfach mal so. Seine Frau ist ja auch in einem sozialen Beruf tätig. Die hat in einer Kita gearbeitet. Und deren direktes Umfeld waren die Kollegen. Und dann kam noch ein drittes Umfeld hinzu. Die haben ja das Haus in Halberstadt nicht umsonst in Halberstadt gekauft, sondern da kam sie her. Und da war einfach die Situation so, dass da ihre gesamte Familie wohnte. Und ja, wir hatten damals eine phänomenale Täter-DNA. Die war, also in dem Moment, wo diese DNA-Spur aufgeht, war völlig klar, dass wir die Mörderin vor uns haben. Da gab es absolut keinen Zweifel. Es gab so viel Täter-DNA, das ist unglaublich gewesen. Sodass sich jetzt eigentlich unsere Ermittlungen um dieses Umfeld einfach daraus ergeben haben, dass wir gesagt haben, wir fragen, ob die freiwillig eine Speichelprobe geben. Und zwar die Frauen, weil es war ja eine weibliche DNA.
Was waren das für DNA-Spuren?
Das war einmal an den Mullbinden, dann war, ja, das war noch an der Tüte mit dem Kunstblut, waren Spuren. Also es, ja, das war voll von Täter-DNA, das war völlig unproblematisch. Und insofern, ja, das war jetzt gar nicht so unvorstellbar kriminalistisches Geschick, sondern wir hatten eine super DNA und wir brauchten freiwillige Speichelproben.
Wie viele Speichelproben wurden denn damals in Halberstadt genommen?
Also, ich kann Ihnen jetzt keine Zahl mehr sagen, aber es war wirklich unglaublich viel. Das weiß ich noch. Also, der Zweig, der dort war von der Schwiegertochter, da waren Cousinen, Cousins, da waren noch Schwägerinnen und also, das war so ein richtiger großer Schneeball.
Eine Riesenaktion, die da damals losgetreten wird. Frau Blum und die anderen Ermittler hoffen jedenfalls, dass das möglicherweise den Durchbruch bringt. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Fallgeschichte und hören, wie es damals weitergeht. Das Ehepaar F. steht plötzlich im Zentrum der Ermittlungen. Thomas F. wird wieder verhört, mehrere Stunden. Diesmal aber nicht mehr als Zeuge, sondern als Beschuldigter. Fast 11 Jahre nach dem Tod von Gerda F. richtet die Kripo ihre Ermittlungen gegen den Sohn. Jetzt kommen noch mal ganz andere Dinge auf Thomas F. zu. Was genau, das weiß der Münchner Strafverteidiger Alexander Stevens. Er hat schon viele Mandanten in dieser Situation vertreten und er weiß, worauf die sich einstellen müssen.
Man sitzt da in der Regel zwei Polizeibeamten gegenüber, die einen dann den entsprechenden Tatvorwurf dann auch eröffnen. Sofern man dann auch schon als Beschuldigter gilt, auch da sind die Grenzen fließend und sieht sich dann plötzlich in einer Situation, wo man sich rechtfertigen soll.
Bislang hat Thomas F. mit der Polizei ja immer nur als Zeuge gesprochen. Aber jetzt sitzen da Beamte vor ihm, die ihn beschuldigen. Er wisse, dass viele Pfeile auf ihn zeigen, sagt Thomas F. zu Barbara Blum in der Vernehmung, aber er beteuert seine Unschuld.
Barbara Blum und ihre Kollegen versuchen herauszufinden, wen Thomas F. für den Mord beauftragt haben könnte. Er selbst kann es ja nicht gewesen sein. Er war mit seiner Frau beim Notar. Ein hieb- und stichfestes Alibi.
Gibt es eine Verbindung zu der Frau, die am Tag der Tat vor dem Haus gesehen wurde? Die Nachbarn haben damals ausgesagt, die Frau sei am Handy gewesen. Eigentlich müsste sie also dann in den Telefondaten auftauchen. Kommissarin Blums Vorgänger, Kommissar Ivers und seine Kollegen hatten sie damals ausgewertet und waren zu keinem Ergebnis gekommen.
Die Ermittler gehen außerdem die Daten von Gerda F.'s Festnetz noch einmal durch. Und sie erweitern die Suche noch. Sie verfolgen jetzt nicht mehr nur die Anschlüsse, mit denen Gerda F. gesprochen hat, sondern auch alle Anrufversuche. Und da taucht auch der Name einer ihrer ehemaligen Kolleginnen auf. Eine inzwischen über 90-jährige gehbehinderte Frau. Die passt natürlich erstmal nicht ins Profil der gesuchten Täterin. Trotzdem, die Beamten statten ihr einen Besuch ab.
Die alte Dame ist nicht allein, als die Beamten zu ihr kommen. Ihre Tochter steht hinter den Beamten mit dem Rücken zur Schrankwand. Sie will im Hintergrund bleiben. Aber die Mutter zieht sie mit hinein ins Gespräch. Als die Beamten die alte Frau nämlich um eine freiwillige DNA-Probe bitten, stimmt die bedenkenlos zu. Für sich und ihre Tochter. Das machst du doch auch gleich mit, sagt sie zu ihr. Ausrede zwecklos. Kurze Zeit später kommt für die Ermittler ein überraschender Anruf aus dem Labor. Nach so vielen Jahren, nach Hunderten von DNA-Proben, haben sie einen Treffer. Und das völlig unerwartet. Die DNA der Tochter der ehemaligen Kollegin von Gerda F. stimmt mit der DNA überein, die die Ermittler unter den Fingernägeln der Toten gefunden haben. Barbara Blum und ihre Kollegen können es kaum fassen. Haben sie damit etwa die Mörderin von Gerda F. wirklich gefunden?
Frau Blum, wie ist es denn dann weitergegangen? Also hat die Frau Gerda F. tatsächlich getötet?
Die Täterin kannte das Opfer nur sehr flüchtig. Es war so, dass die Mutter und das Opfer zusammengearbeitet haben. Und insofern kannte man sich wirklich tatsächlich nur so vom Sehen. Und sie hat in ihrer Vernehmung gesagt, dass sie dem Opfer mal irgendwann die Tasche nach Hause getragen hat, weil die sehr schwer schien. Das haben wir ihr auch abgenommen, diese Geschichte, weil sie nämlich damit Zutritt zur Wohnung hatte, als sie die Tasche abgestellt hat. Und sie hat relativ zügig erkannt, dass das Opfer keine arme Frau ist. Sie war jetzt nicht schwer vermögend, aber sie hatte eine sehr schön eingerichtete Wohnung. Sie war eine elegante Erscheinung. Sie hatte auch manchmal Schmuck um. Das war jetzt nicht so etwas Besonderes, aber sie war eben einfach gepflegt und für die Täterin war augenscheinlich, da ist ein bisschen was zu holen.
Was genau ist denn da vorgefallen in der Wohnung von Gerda F.? Was hat Ihnen die Frau daraufhin in der Vernehmung alles erzählt?
Also, sie muss ja irgendwie in die Wohnung reingekommen sein. Und da hat sie einen recht perfiden Plan verfolgt. Wir gehen davon aus, dass sie schlicht und ergreifend das Opfer beklauen wollte. Und sie hatte etwas eingedickten roten Saft bei sich in einer Plastiktüte, der wirklich aussah wie so ein bisschen Kunstblut. Und davon gehen wir aus, dass sie nicht nur, als sie klingelte, praktisch darauf gesetzt hat, dass das Opfer sie wiedererkennt als Tochter einer Arbeitskollegin, dann kommt ja trotzdem beim Opfer, was will die bei mir? Und das Opfer war eine sehr vorsichtige Person. Also ich glaube mal einfach, die Erkenntnis, dass es sich um die Tochter einer Arbeitskollegin handelt, die ja nicht wirklich einen Grund hat, die zu besuchen, die haben sich ja sonst nie gesehen, das hätte dazu geführt, dass sie sie nicht reingelassen hätte. Und so war der Plan eben, dass sie eine Verletzung vortäuscht und damit das Opfer in die Situation bringt, naja, es ist eine Tochter einer Arbeitskollegin und nun ist die verletzt, ich lasse mal rein. Da sprechen auch zwei andere Sachen noch dafür. Wir haben nämlich Abwischungen im Treppenhaus. Ich glaube, ein oder zwei Stockwerke höher ist auch dieses Kunstblut ganz schwach an einer Hauswand gewesen. Sodass unsere Theorie ist, sie musste ja irgendwann dieses Kunstblut sich irgendwie auf den Körper aufbringen. Und hätte sie das schon draußen gemacht, dann wäre vielleicht ja schon eine Nachbarin gekommen und hätte gesagt, oh, kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie ein Pflaster? Dann wäre ja das ganze Ding aufgeflogen. Und so wird sie reingegangen sein und wird sich so ein bisschen im Hausflur umgeschaut haben. Und wenn keiner kommt, dann mache ich mir mal diese rote Flüssigkeit auf den Arm oder wo auch immer hin. Und da ist sie vermutlich an die Hauswand etwas gekommen. Denn wir haben genau diese Flüssigkeit auch an einem Stückchen im Flur gefunden. Und eine zweite Tatsache spricht dafür, es war ja so, als sie nachher in der Wohnung drin war, da muss sie nach Pflaster oder Verbandsmaterial gefragt haben. Vielleicht hat das Opfer auch selber gesagt, meine Güte, wie sieht denn das aus? Wir brauchen hier auf jeden Fall mal Mullbinden. Und jetzt kommt nämlich was ganz Entscheidendes. Das Opfer war eine ausgesprochen ordentliche Frau. Die hatte auf Anhieb Mullbinden zur Hand. Und jetzt fragt man sich doch mal so selber, wenn man sagt, oh, bringen wir mal schnell ein Pflaster oder bringen wir mal schnell eine Mullbinde. Also ich sag mal so, jeder von uns sucht doch erstmal 5 Minuten. Das ist doch einfach natürlich. Aber nicht so das Opfer. Die ging ins Bad, machte eine Tür auf, zack, Mullbinde, zack, zurück. Und das war nämlich genau der Fehler. Die Täterin hatte gehofft, dass dieses Opfer eine Weile beschäftigt ist und diesen Moment wollte sie nutzen, um das Portemonnaie aus der Tasche zu holen und schnell Geld daraus zu holen. Aber das Opfer war blitzschnell wieder da.
Frau Blum, was für ein Mensch war denn die Täterin?
Die Täterin war eben, wie gesagt, die Tochter einer ehemaligen Arbeitskollegin. Sie war vom Typ her sogar, muss man sagen, schon mal im Gefängnis. Und zwar war sie zu DDR-Zeiten mal festgenommen worden. Das nannte sich damals asoziales Verhalten. Sie hat nämlich nicht gearbeitet. Und da ist man in der DDR auch einfach mal ins Gefängnis gegangen, weil man sich asozial verhalten hat.
Interessant.
Ohne Kommentar. Es ist wirklich so, dass sie mit dem Arbeiten war schwierig bei ihr. Sie hatte also dann später mal einen Job an einer Bar oder einen Job in einem Restaurant, in so einem Café, ist dann aber aus innerbetrieblichen Gründen gekündigt worden. Da war keine Kontinuität drin. Und sie ist kurz vor der Tat, ist sie einer großen Liebe gefolgt und ist nach Frankfurt am Main gegangen. Mhm. Und das hat sich wirklich als ganz schlimmer Flop herausgestellt. Mhm. Und dann kam sie zurück. Und sie hat hier ihre eigene Wohnung nicht aufgegeben, sondern wollte mal ausprobieren, ob das so auch mit dem Kerl klappt. Und hier lief die Miete auf. Sodass sie also kurz vor dem Mord plötzlich richtig in einer Schuldensituation saß. Und da ist sie auch nicht rausgekommen.
Und aufgrund dessen konnten sie dann Thomas F. als Beteiligten ausschließen? Also war damit dann seine Unschuld schon bewiesen?
Wir mussten ausschließen, dass die Täterin mit dem Sohn Kontakt hatte. Denn es hätte ja auch rein theoretisch nach unserer Arbeitstheorie sein können, dass er die Person beauftragt hat, das zu begehen. Das war aber nachher, nach der Beschuldigtenvernehmung, war das völlig ausgeschlossen. Das muss man sagen. Die kannten sich überhaupt nicht. Die hatten sich zuvor noch nie gesehen. Und insofern war jetzt die Unschuld von dem Sohn absolut hundertprozentig vorhanden.
Also der Verdacht gegen den Sohn hat sich tatsächlich nicht erhärtet. Und als er im Verhör immer wieder seine Unschuld beteuert hat, hat er also die Wahrheit gesagt. Wir haben im Vorfeld mit Thomas F. gesprochen und hätten ihn natürlich gerne für ein Interview gewonnen. Er hat aber abgelehnt und uns um Verständnis gebeten, weil er diese Geschichte gerne hinter sich lassen möchte, was wir natürlich absolut verstehen können. Rudi, kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn du weißt, dass du nichts getan hast, aber dir niemand glaubt, deine eigene Mutter ermordet zu haben?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Das sind so Gedanken, da kann ich mich nicht hineinversetzen. Gleichwohl, wir bekommen das ja auch mit, wenn jemand verdächtigt wird und er muss halt das Gegenteil beweisen, dann ist das, glaube ich, schon eine ziemliche Tortur für einen persönlich. Und da wirst du ziemlich angegriffen. Und dann kommt natürlich auch noch die Angst dazu, vielleicht ins Gefängnis zu müssen für etwas, das du nicht gemacht hast. Das können Sie, glaube ich, auch nachvollziehen, Frau Blum, oder?
Ja, na selbstverständlich. Wobei also dieses Gefängnis jetzt für den Sohn und die Schwiegertochter überhaupt nicht im Raum stand. Sie sind als Beschuldigte zunächst geführt worden. Und wir haben in das Umfeld praktisch komplett aufgehellt, um zu sehen, ob irgendwie ein Auftrag an eine dritte Person gegangen ist. Aber ohne dann letztlich, wenn wir diese dritte Person gefunden hätten und angenommen, es wäre ein Auftragsmord gewesen, dann ist ja immer noch die Nachweisbarkeit so schwierig. Denn es muss ja praktisch der Auftragsmörder sagen, ja, der Sohn hat mich beauftragt, dann bin ich mal losgegangen. Also das ist ja eigentlich nicht die Realität so. Es war aber so, dass wir ihnen rechtlich die Möglichkeit auch einräumen mussten, sie waren Beschuldigte, sich jetzt einen Rechtsbeistand zu holen. Es war einfach nicht nur nach der Strafprozessordnung zwingend, wenn wir sie im Visier haben, sondern es war auch wirklich, muss man mal sagen, einfach menschlich fair. Sie haben als Beschuldigte die meisten Rechte. Und es ist wirklich eigentlich sehr unfair oder beziehungsweise es ist verboten. Ich kann nicht jemanden hören, auf den ich mich fokussiere als Täter und dem glaubhaft machen, dass er ein Zeuge ist. Das geht einfach nicht.
Der Strafverteidiger Alexander Stevens ordnet nochmal ein, was es denn auch für Folgen für einen persönlich und das ganze Umfeld hat.
Allein, dass mich eine Staatsanwaltschaft, eine Polizeibehörde eines Tötungsdeliktes verdächtigt, heißt für mein Umfeld, ja, da könnte schon irgendwas dran sein. Das heißt, das Umfeld distanziert sich, aber nicht nur das Umfeld, Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, sondern oftmals auch die eigene Familie. Man steht plötzlich ganz alleine da und das auch, wenn man seine Unschuld beteuert und möglicherweise auch wirklich unschuldig ist.
Ja, für Thomas F. war es einfach eine extrem unangenehme Situation. Er musste darum kämpfen, dass sich seine Freunde, seine Familie nicht von ihm abwenden, weil dann ja eben auch noch das komplette Umfeld befragt wurde. Alle Kollegen, alle Bekannten, und das muss sich wahnsinnig unangenehm anfühlen.
Ich bin mal in eine ähnliche unangenehme Situation geraten. Allerdings hat sich das bei mir relativ schnell aufgeklärt. Ich bin 1978 am 27. Dezember am Flughafen in Düsseldorf aus München kommend festgenommen worden, weil man mich mit dem Terroristen Christian Klar verwechselt hatte damals. Es gab ein Fahndungsfoto von ihm, auf dem ich ihm sehr ähnlich sah, oder er mir, ganz wie man will. Und diesem Hinweis ist nachgegangen worden und ich bin dann vor Publikum, kann man sagen, von Polizisten verhaftet worden. Es gab natürlich eine Absperrung und dann wirst du halt abgeführt aufs Polizeipräsidium dort am Flughafen Düsseldorf-Lohausen. Aber es bleiben natürlich Leute stehen, die kriegen das alle mit und die gucken dich an und dann denkst du schon, boah, was müssen die jetzt von mir denken? Also wie gesagt, das hat sich alles ganz schnell aufgeklärt. Und ich weiß, Frau Blum, man muss jedem Hinweis nachgehen. Man kann nicht einfach sagen, der Hinweisgeber ist ein Spinner. Das lassen wir mal außen vor. Sie müssen ganz konsequent so einem Hinweis nachgehen, oder?
Ja, selbstverständlich. Also es gibt natürlich Hinweise, wo man sagt, naja, das entbehrt jetzt jeder Grundlage. Wenn wir also bei vermissten Fällen zum Beispiel wissen, jemand ist in Hamburg verloren gegangen und bevor er überhaupt verloren gegangen ist, kommt dann ein Hinweis, ich habe ihn aber gestern in München gesehen. Ja, dann kann man sagen, das überhören wir jetzt mal. Aber wenn Sie natürlich ein Fahndungsfoto ähnlich sehen, ganz ehrlich, und es geht um einen Terroristen, dann, oh weia, da hätte auch bei der Festnahme deutlich mehr passieren können.
Ja, nur um die Sache auch nochmal zu Ende zu bringen. Die Polizisten sind natürlich ihrer Pflicht nachgekommen. Die Sache hat sich in 20 Minuten erledigt. Ich konnte mich ausweisen und die Verwechslung hat sich schnell geklärt. Und der Polizist, der mich zuvor festgenommen hatte, hat mir dann auch geholfen, noch den Koffer vom Gepäckband runterzuholen, weil ich einen Arm in der Schlinge hatte. Ich hatte mir damals bei einem Sturz beim Eiskunstlaufen den Arm ausgerenkt. Gut. Oh, oh. Aber um es zu Ende zu bringen, war alles ruckzuck vorbei.
Ja, wenn man sich in die Lage von Thomas F. versetzt, beschuldigt zu werden, wir haben gerade schon drüber gesprochen, die eigene Mutter umgebracht zu haben. Man kann es sich nicht vorstellen, was das in einem auslöst. Alexander Stevens kennt diese Situation aber tatsächlich von seinen Mandanten und für viele fühlt es sich eben einfach an, als stündest du mit dem Rücken zur Wand und es gibt kein Zurück mehr.
Ist es in der Regel und doch oft so, dass eigentlich man selbst die ganze Zeit versucht, alle Schuld von sich zu weisen, nicht allein wegen der drohenden Verurteilung und dem drohenden Gefängnis, sondern auch dem eigenen Umfeld zu belegen, dass man mit der Sache nichts zu tun hat.
Und das muss auch das Ehepaar F. feststellen, wie unangenehm das Ganze ist, dass das Umfeld, die Kollegen und Kolleginnen befragt werden. Alle glauben, man hätte was mit dem Mord zu tun und ja, Dreck am Stecken. Und wenn Kerstin F. zum Beispiel auf die Arbeit kommt, dann verstummen die Kollegen und Kolleginnen mitten im Gespräch.
Thomas F. übrigens wird nach der Vernehmung krank. Das erzählt er später einer Berliner Lokalzeitung. Er bekommt hohes Fieber, liegt mehrere Wochen im Bett, hat Albträume, die ihn noch länger begleiten werden. Thomas und Kerstin F. ziehen sich immer mehr in ihr Zuhause zurück, gehen kaum noch vor die Tür. Das ist in einem solchen Fall überhaupt nicht ungewöhnlich, sagt Alexander Stevens.
Ganz klar, wenn man einerseits einen engen, nahen Familienangehörigen verliert und mit diesem Verlust noch zu kämpfen hat, in unserem Fall ist der Verlust jetzt 11 Jahre her, aber auch hier könnte man von einer Art Sekundärviktimisierung sprechen. Das Ganze wird ja wieder neu aufgerollt, das Ganze kommt in einem hoch. Natürlich erinnert man sich dann auch an den tragischen Verlust, das auf der einen Seite, aber dann auch noch verdächtigt oder im schlimmsten Falle sogar noch beschuldigt zu werden, die eigene Mutter, den eigenen Angehörigen umgebracht zu haben, das löst natürlich einen unfassbaren Stress in einem aus, egal ob schuldig oder nicht.
Frau Blum, wussten Sie, dass es Thomas F. und seiner Frau in den Monaten, in denen Sie gegen ihn ermittelt haben, so schlecht ging?
Ja, das ist natürlich uns nicht verborgen geblieben. Wir sind ja nun permanent in seinem gesamten Umfeld unterwegs gewesen. Und dass es ihm nicht gut ging, ich glaube, es ging ihm so schlecht, dass er sich auch hat krank schreiben lassen. Das war uns bewusst. Aber es ist natürlich ein ganz schmaler Grat. Das ist ja jedes Mal ein ganz schmaler Grat für uns. Wenn wir an einen Tatort kommen Und wir haben da die Situation, ich sag mal, eine Leiche und man hat dann eine Ehefrau dazu, man hat Kinder dazu, man hat dann auch noch andere Familienangehörige und wir bitten alle dann letztlich zu einer Vernehmung auf die Dienststelle. Dann ist eben immer im Hinterkopf, jeder von uns, der vernimmt, könnte theoretisch ja auch den Täter vernehmen. Wir haben ja am Anfang überhaupt keine Ahnung, wer sich hinter der Fassade einer Person, was sich dahinter verbirgt. Und auch die Ehefrau, die am lautesten schluchzt und theatralisch sich auf die Leiche wirft, kann theoretisch die Täterin sein. Und man darf jetzt dieses Gefühl dafür nicht verlieren, denjenigen trotzdem mit einem großen Respekt zu behandeln und empathisch sein, aber auch professionell genug, um genau zuzuhören, was nachher in den Vernehmungen gesagt wird. Es sind eben einfach mal auch oftmals Fassaden, die uns da vorgespielt werden. Und das ist eben einfach so.
Welchen Eindruck haben Thomas F. und seine Frau bei der Vernehmung denn auf Sie überhaupt gemacht?
Es werden ja bei uns grundsätzlich Beschuldigtenvernehmungen nie alleine gemacht. Und ich hatte seinerzeit einen ganz festen Ermittler an meiner Seite, einen Vernehmer, Holger Dörr, der auch heute selber Leiter einer Mordkommission ist. Und wir haben sie gemeinsam vernommen. Es war wirklich tatsächlich so, als wir ihnen das eröffnet haben, dass wir sie jetzt als Beschuldigte hören, da war es wirklich so, dass der Sohn sagte, das ist ganz furchtbar, was jetzt hier gerade passiert. Aber wissen Sie, Frau Blum, ich bin so froh, dass Sie den Fall wieder aufgerollt haben. Also ich habe ja den Eindruck, Sie machen jetzt tatsächlich weiter. Sie geben nicht auf. Und auch, er sagte sogar den Satz, ich kann das verstehen, dass ich mit im Fokus bin. Das ist ganz schlimm. Aber wenigstens ermitteln sie weiter. Und ich habe damals mit meinem Kollegen Holger das besprochen, das machen wir immer so. Und wir hatten beide das Bauchgefühl, nee, die waren es nicht. Aber es wird kein Staatsanwalt und kein Richter der Welt überzeugen, wenn Frau Blum wieder mal mit ihrem Bauchgefühl um die Ecke kommt.
Ja, also Thomas F. hat nicht nur immer seine Unschuld beteuert, er hat sogar gesagt, er ist froh, dass weiter ermittelt wird. Hätte er aber gar nicht tun müssen, er hätte auch einfach nichts sagen können, weil jeder hat ja generell das Recht darauf, seine Aussage zu verweigern, ganz egal, ob erstmal schuldig oder unschuldig. Wer schuldig ist, muss sich nicht selbst belasten und natürlich kann sich umgekehrt auch ein unschuldig Verdächtiger um Kopf und Kragen reden, sich in seinen Aussagen widersprechen, sich falsch erinnern beim Versuch, seine Unschuld zu beweisen.
Ja, und grundsätzlich, sagt Strafverteidiger Alexander Stevens, ist es das Beste, mit der Polizei zu kooperieren und wahrheitsgemäß auszusagen. Aber auch alles zu seiner Zeit.
Egal, ob man sich schuldig fühlt, ob man möglicherweise doch irgendwie, ich sag's jetzt mal umgangssprachlich, Dreck am Stecken hat oder ob man wirklich total unschuldig ist. Es ist essentiell, dass man erstmal schweigt, von diesem Schweigerecht Gebrauch macht. Genau deshalb gibt es ja auch dieses Recht, um erstmal einen Anwalt zu konsultieren, damit man vor allem erst einmal die Vorwürfe genau kennt.
Also das heißt, der Anwalt bekommt dann auch Einsicht in die Ermittlungsakten und jemand, der zum ersten Mal in so einer, ja in jeder Hinsicht stressigen Situation ist, dem können dann natürlich auch einfach Fehler passieren bei der Aussage. Dafür muss man nicht schuldig sein. Trotzdem, man denkt eben, dass nur der, der schweigt, auch was zu verbergen hat. Frau Blum, wie ordnen Sie es denn ein, wenn ein Beschuldigter die Aussage verweigert?
Also, wenn jemand die Aussage verweigert, dann ist das für uns, muss man ganz ehrlich sagen, kein Indiz dafür, ob er Täter ist oder nicht. Mhm. Das wäre ja fatal, wenn derjenige, der von seinem Recht Gebrauch macht und sagt, Moment mal, jetzt läuft das hier alles in eine etwas ungewöhnliche Richtung und ich möchte einen Verteidiger haben, der jetzt erstmal sich die Akte anguckt, ist das völlig in Ordnung. Aber das war ja hier ein ganz anderer Fall. Der Sohn und auch die Schwiegertochter, die sind ja zunächst als Zeugen vernommen worden. Die haben eine riesige Aussage gemacht. Die ist ja da. Das heißt, wir haben ihnen jetzt eröffnet, dass sie jetzt Beschuldigte sind, weil wir die Arbeitstheorie haben, dass vielleicht das Ganze doch auf einen Auftragsmord rausläuft. Aber das hat ja für die nichts in ihrer Aussage verändert.
Deswegen, darauf kam es ja gar nicht an. Verstehen Sie? Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie eine andere Situation war, sondern es war genau die Situation. Und er hätte das natürlich alles nochmal erzählen können, hat er letztlich auch. Aber es ist ja nichts dazu gekommen und es ist auch nichts weggelassen worden. Mhm. Weil sie es eben einfach nicht waren. Ja. Und das hat er eben gesagt. Das war eigentlich der entscheidende Satz, wo mein Kollege und ich wirklich, wir waren sprachlos, weil er so uns zu verstehen gegeben hat, das ist ganz furchtbar. Aber ihr macht weiter. Ihr legt jetzt los. Wir haben die Chance, an die wahren Mörder ranzukommen.
Ja, und dann kommt ja noch dazu, die Ermittlerinnen und Ermittler haben natürlich auch so ihre Tricks, sagt Alexander Stevens.
Mir hat ein Mordermittler gesagt, es gibt so ein paar Tricks, die einem helfen, festzustellen, ob man jetzt den richtigen vor sich sitzen hat. Und eines dieser Tricks ist folgende Frage. Man stellt dem mutmaßlichen Mörder, also denjenigen, den man des Mordes verdächtigt, die Frage, was man denn mit dem wahren Täter machen sollte. Und Unschuldige, so das Credo des Mordermittlers, würden dann ganz ungehalten reagieren, würden sagen, ja, der muss für immer weggesperrt werden, man muss den Schlüssel wegschmeißen, keine Gnade und so weiter. Wohingegen bei all den Tatverdächtigen, bei denen sich dann auch im Nachhinein gerichtsfest erwiesen hatte, dass sie des Mordes schuldig waren, gesagt haben unisono, ja, das muss ein Richter entscheiden, was fragen Sie mich denn das? Und damit natürlich alle Schuld von sich weisen. Das ist natürlich so eine, das ist natürlich eine Methode, die jetzt alles andere als gerichtsfest ist und auf die man kein Urteil stützen kann. Aber Mordermittler entwickeln über die Zeit genau solche Bauchgefühle, die aber dann auch mal nicht zutreffen können.
Frau Blum, ist da was dran?
Also, wenn ich das so höre, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das ist ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei. Ich möchte jetzt mal auf gar keinen Fall Herrn Stevens unterstellen, dass das so das Nonplusultra ist, wenn man ein beschuldigter Vernehmer ist. Es ist so, dass wir etwas anders damit umgegangen sind. Eine Beschuldigtenvernehmung läuft normalerweise über Stunden. Und der Herr Dörr und ich, wir haben eigentlich uns ein Bild gemacht von einer Person, in dem wir erstmal sehr, sehr ausführlich auf Sachen eingegangen sind, wo man nicht lügen muss. Das sind einfach, wie ist derjenige aufgewachsen, wo ist er zur Schule gegangen, was hat er für Freunde, was sind, also diese ganzen Geschichten. Und wenn man dann sich so langsam annähert, dann bekommt man ja ein empathisches Gefühl für den Gegenüber oder die Gegenüber. Und wenn man dann letztlich irgendwann auf die Tat zu sprechen kommt, dann verändert sich ja unter Umständen auch das Aussageverhalten drumherum. Ob es Schwitzen ist, ob es nervöses Räuspern ist, ob es der fünfte Toilettengang ist, ob es die siebte Flasche Wasser ist, die man braucht. Also es passieren einfach Dinge, die vorher nicht passiert sind. Und da, glaube ich, braucht man ganz, ganz viel Gefühl, um da reinzusteigen. Ist das jetzt einfach die Nervosität? Das kann ja auch sein. Wir sind bei der Mordkommission und reden über einen Mord. Das ist für uns alltäglich, aber es ist für die anderen nicht alltäglich. Es kann also auch möglich sein, dass die einfach nervös sind, weil sie bei uns sind. Und das ist eben das Bauchgefühl.
Mhm. Jetzt sind wir schon zum Abschluss unseres Gesprächs auf Ihrer Seite der Vernehmungen beziehungsweise auf Ihrer Seite der Arbeit. Nach einem Mord erwarten wir ja von der Polizei, wir alle, dass Sie auch allen Spuren nachgehen. Andererseits haben Sie eben als Ermittlerin und als Mensch, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, so auch ein Bauchgefühl. Ist das nicht auch für Sie ein enormer Druck, das alles zusammenzubringen?
Also, ich glaube, dass dieses Bauchgefühl absolut unerlässlich ist und dass das ein Mordermittler auch ausmacht. Wir haben dennoch die Professionalität, das im richtigen Moment auch einfach mal wegzudrücken. Es gibt einen Mord zu ermitteln. Und ja, wir hören auf unser Bauchgefühl und wir sagen auch manchmal im Team, in Teambesprechungen, mein Bauchgefühl sagt mir das oder das. Aber es ist ein enormer Druck, der auf einer Mordkommission lastet. Und wir können nicht einfach Arbeitstheorien aus Bauchgefühlen heraus erstellen. Das ist völliger Quatsch. Und man darf nicht vergessen, dass der Druck, den wir uns machen, der kommt natürlich A von der Presse, weil über einen Mord wird immer berichtet. Ich bin in der komfortablen Situation, ich steige morgens in mein Auto, höre die Nachrichten und weiß sofort, ob eine Mordkommission in Berlin einen Fall hat, weil eben wirklich tatsächlich die Presse sehr hinterher ist. Aber der Druck, den wir uns auch machen, ist der, dass wir wissen, wenn wir diesen Mord nicht klären, läuft draußen Mörder frei rum. Und da muss man eben einfach professionell mit umgehen. Das Bauchgefühl hat man, das sollte auch niemals ausgehen. Aber wir müssen professionell bleiben und einfach Arbeitstheorien abarbeiten.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Wenn wir den Fall nicht aufklären, läuft draußen noch ein Mörder rum und der kann jederzeit wieder zuschlagen. Also das Wort Bauchgefühl haben wir jetzt oft gehört. Bei Ihnen war es ja dann auch richtig. Thomas F. war tatsächlich unschuldig. Wie war das für Sie, den Fall nach so langer Zeit doch noch lösen zu können?
Also an dem Moment kann sich, glaube ich, jeder von uns im Team hundertprozentig daran erinnern. Es war so, dass ja diese Speichelprobe, die dann eingeschickt worden ist, die wird ja verformelt. Also wir schicken ja nicht eine Speichelprobe ins Labor und schreiben dazu, wem die gehört, sondern das bekommt also eine anonyme Nummer, sodass also diejenige Person, die in der DNA arbeitet, dann weiß, es ist ein Treffer, aber die wissen nicht, wer dahinter steht. Die wissen überhaupt, die haben überhaupt keine Person dazu. Und es war wie immer, wir waren in Kommission. Und diese Mitarbeiterin, die diesen Treffer nachher im Labor hatte, die hat uns allen eine Mail geschickt, ihr habt die Person identifiziert. Aber die Mail hat überhaupt keiner gelesen. Wir waren in Kommission und wir hatten so viel zu tun, dass keiner die Mail gelesen hat. Und sie saß jetzt eigentlich mit dem Finger auf dem Telefonhörer und wusste, jetzt rufen sie an. Nichts, gar nichts. So dass sie nachher uns anrief und sagt, sag mal, lest ihr eure Mails gar nicht? Ihr habt den Fall geklärt. Und das war also, das war abends, das war sehr, sehr spät abends, weil wir eben in Kommission waren und mir schossen die Tränen in die Augen. Ich weiß noch ganz genau, dass ich also wirklich richtig baff war. Und dann haben wir als erstes nachgeguckt, wer ist es denn eigentlich? Wir haben ja so viele Speichelproben rübergeschickt. Wir wussten ja gar nicht, die sagt uns jetzt die Formel, aber kein Mensch wusste ja, wer hinter dieser Formel steht. Und dann haben wir tatsächlich festgestellt, das ist die Tochter der ehemaligen Arbeitskollegin.
Wahnsinn. Wissen Sie, wie dieser Moment für die Familie war, als Sie das erfahren haben?
Also wir haben ja erst, als festgenommen war und als sie dann in der Befragung, in ihrer Vernehmung auch sagte, dass sie das alleine war, dass überhaupt kein Wort davon, dass es ein Auftragsmord war, da hat mein Chef dann bei dem Sohn und der Schwiegertochter angerufen und bei denen war eine riesige Erleichterung. Und wir haben sie dann auch am nächsten Tag auf die Dienststelle gebeten und haben gesagt, wir möchten mit ihnen darüber sprechen. Und dann haben wir ein langes Gespräch und da waren also auch wieder mein Kollege, der mit vernommen hat, und ich dabei, weil wir eigentlich diejenigen natürlich waren, die ihnen dieses damals ins Gesicht gesagt haben, sie sind jetzt Beschuldigte. Und insofern fanden wir das nur fair, jetzt auch mit ihnen Auge in Auge darüber zu sprechen, dass der Fall geklärt ist. Und sie haben sich sehr, sehr doll dafür bedankt, für unsere Arbeit.
Und Sie waren damals beim Gerichtsprozess auch dabei. Wie haben Sie das alles erlebt?
Ja, es war natürlich, Sohn und Schwiegertochter waren auch da. Und von uns war auch so gut wie die gesamte Kommission. Ja, das ist ein bewegender Moment. Alle stehen auf, der Richter kommt rein und sagt, lebenslänglich wegen Mordes und Raubes in Tateinheit mit Todesfolge. Das ist, ja, da weiß man, wofür man es gemacht hat.
Ja, manchmal dauert es ja mehr als 13 Jahre, bis ein Mord aufgeklärt werden kann. Das Gute ist ja, Mord verjährt nicht.
Ja, eine heftige Erfahrung, die der Sohn da machen musste, unschuldig in Verdacht zu geraten. Theoretisch kann das aber jedem passieren, weil die Polizei nun mal in alle Richtungen ermitteln muss. Und gerade wie in diesem Fall, wo der Sohn ja auch durchaus ein Motiv gehabt hätte mit dem Hauskauf. Aber Kommissarin Blum und ihre Kolleginnen und Kollegen hatten ja nie nur ihn alleine im Visier und am Ende haben sie ja auch gemeinsam die wahre Mörderin gefunden.
Barbara Blum war das bei uns Kriminalhauptkommissarin der zweiten Mordkommission in Berlin. Und Frau Blum, nach vielen, vielen Jahren gehen Sie jetzt demnächst in den Ruhestand. Sind Sie froh, dass Sie nichts mehr mit diesen grauenhaften Morden zu tun haben oder werden Sie was vermissen?
Also ich bin froh, dass ich keine Leichen mehr sehen muss. Das muss ich ehrlich sagen. Wenn man das so lange macht, da ist doch die eine oder andere dabei, die einem nicht mehr ganz so aus dem Kopf herausgeht. Ich werde unglaublich mein Team vermissen, weil es so eine enge Zusammenarbeit ist, dass ich mir das überhaupt noch nicht vorstellen kann und möchte.
Barbara Blum, vielen Dank, dass Sie uns so detailliert Ihre Arbeit näher gebracht haben. Das war spannend, Ihnen zuzuhören.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ich danke.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein paar Sterne da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Habt ihr Lob oder Kritik, schreibt uns gerne eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse findet ihr, so wie alle anderen Infos zur Folge, auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Und bleibt sicher.
Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen. Eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Ikone Media im Auftrag des ZDF.